Und heutzutage ist aber leider irgendwie so ein bisschen umgekehrt der Fall, dass man zum Arzt geht und die Anamnese und die körperliche Untersuchung ist, wenn überhaupt, sehr kurz. Und dann wird gleich Diagnostik und technische Untersuchung gemacht. Und prinzipiell ist es nicht falsch, wenn man dadurch zu einer richtigen Diagnose kommt. Das Problem ist aber, dass es sehr viel Überdiagnostik gibt. Also es gibt einfach Untersuchungen, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären und die in der Folge zu einer Kaskade von Folgeuntersuchungen oder Behandlungen für Patienten führen, die auch nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Und das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere.
Lieber Marlene, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von S&P Leader Talks. Ich freue mich sehr, dich bei uns begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich liebe Bücher, die einen bewegen. Ja, du hast jetzt mit deinem Buch mich bewegt. Ich interessiere mich für das Thema Medizin, aber vor allem präventive Medizin. Das heißt, dass ich nicht zum Arzt gehen muss, da du in diesem Bereich ein echter Profi bist. Was hat dich denn bewegt, ein weiteres Buch über Medizin und Nichtmedizin zu schreiben?
Also so ein bisschen die Idee für das Buch kam, glaube ich, aus meinen Jahren, die ich so in der Patientenversorgung jetzt als Ärztin verbracht habe. Also ich arbeite im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie und bin lange in der Klinik gewesen und jetzt in der Praxis tätig und habe einfach festgestellt, dass es viele Probleme in unserem Gesundheitssystem gibt und dass viele Patienten entweder also so in zwei extreme Richtungen tendieren. Entweder, dass sie viel zu viel zum Arzt gehen, sage ich mal, oder auch wegen Sachen, die man vielleicht selber gar nicht mehr einschätzen kann, ob das gerade notwendig ist oder nicht. Oder auch das andere Extrem, dass Leute mir sagen, eigentlich haben sie da Sachen bemerkt, Symptome, die sind vielleicht fast schon lebensbedrohlich, aber sie vermeiden absolut, irgendwie ins Krankenhaus oder in die Notaufnahme zu gehen, weil sie einfach super schlechte Erfahrungen machen mussten. Und mir ist aufgefallen, dass das irgendwie immer mehr wird, so in den letzten Jahren, dass sich so diese Schere öffnet in diese eine oder andere Richtung. Und das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, zu gucken, woher kommt das eigentlich und was kann man vielleicht auch dagegen tun. Und so kam ein bisschen die Idee, auch das Buch zu schreiben, wo ich so ein bisschen versuche, den Leuten klarzumachen oder so ein bisschen das Gefühl zurückzugeben, das Bauchgefühl, wie man eigentlich gute medizinische Entscheidungen treffen kann.
Spannend, weil da ist natürlich auch die Medizin mit Schuld, weil du in der Einführung sagst, es ist wichtiger, den Menschen zu kennen, der eine Krankheit hat, als die Krankheit, die ein Menschen hat. Und da zitiere ich Hippokrates. Ja, hast du das Gefühl, dass aufgrund vielleicht des Kostendrucks und Zeitmangels man einfach aktuell sehr, sehr, sehr schnell und oberflächlich den Menschen behandelt, nicht die Krankheit?
Ja, also sicherlich hat es viele verschiedene Gründe, warum wir bei der Medizin sind, die wir heute machen. Aber ich glaube schon, das größte Manko, was, glaube ich, Patienten erleben, wenn sie zum Arzt gehen, ist, dass sie das Gefühl haben, der Arzt hat gar keine Zeit für mich. Ich habe vielleicht 5 Minuten und dann erzähle ich ein paar Sachen, dann unterbricht mich der Arzt schon und ich wurde gar nicht richtig gehört mit dem, was ich sagen wollte. Und auf der anderen Seite, also aus der Ärzteperspektive, ist es was, was viele junge Ärzte oder auch ältere Ärzte frustriert, weil wir wollen eigentlich gar nicht, dass Medizin so stattfindet. Also wir wollen eigentlich schon den Menschen behandeln, auch ganzheitlich behandeln. Du hast ja auch Prävention angesprochen, was ein super wichtiges Thema ist. Aber so wie das Gesundheitssystem momentan aufgebaut ist, funktioniert es leider nicht in der Realität. Also vor allem im Bereich der gesetzlich Versicherten, in dem System zu behandeln. Und das ist schon ein großer Kritikpunkt, den ich auch in dem Buch habe. Liegt wahrscheinlich an ganz, ganz vielen Faktoren, aber etwas, wo ich denke, da müssen wir drüber nachdenken, auch als Gesellschaft, wie wir das verbessern können.
Mich hat immer bewegt die Frage, warum ein Krankenhaus Krankenhaus heißt und nicht ein Genesungshaus zum Beispiel,
Oder
ja.
ein
Oder
Gesundheitshaus, ja.
Gesundheitshaus, ja, weil man so viel darüber spricht, dass es wichtig ist, auf die Sprache zu achten. Und bei solchen Themen, ja, tut man das nicht. Aber lass uns ein bisschen in die fachliche Seite, ja, einsteigen. Du sagst, mehr Diagnostik erzeugt nicht automatisch mehr Sicherheit. Kannst du das bitte
Richtig.
erläutern?
Ja, also was ich so ein bisschen kritisiere, ist, dass wir in der Medizin oder in unserem System häufig einen ganz großen Druck haben, uns abzusichern und sehr viel Diagnostik zu machen. Also wenn ein Patient zum Arzt geht, dann wird als erstes geschaut, okay, kann man Blut abnehmen, kann man eine Bildgebung machen, kann man irgendeine Untersuchung machen, um herauszufinden, was dem Patienten fehlt. Grundsätzlich ist das auch nicht falsch, weil so funktioniert ja auch Medizin und so machen wir Diagnostik und müssen ja auch zu irgendeiner Lösung kommen für den Patienten. Aber das Problem ist, dass das leider viel zu schnell heutzutage erfolgt. Beispielsweise ist es so, ich sag mal, vor 40 Jahren ungefähr war das noch so, wenn Patienten zum Arzt gegangen sind, dann wurden die erstmal ausführlich befragt, dann wurden die körperlich untersucht und allein durch diese zwei Bausteine konnte man schon, hat man eine Studie gelesen, ungefähr 90% aller Diagnosen stellen. Da hat man noch gar keine einzige technische Untersuchung gemacht. Und heutzutage ist aber leider irgendwie so ein bisschen umgekehrt der Fall, dass man zum Arzt geht und die Anamnese und die körperliche Untersuchung ist, wenn überhaupt, sehr kurz. Und dann wird gleich Diagnostik und technische Untersuchung gemacht. Und prinzipiell ist es nicht falsch, wenn man dadurch zu einer richtigen Diagnose kommt. Das Problem ist aber, dass es sehr viel Überdiagnostik gibt. Also es gibt einfach Untersuchungen, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären und die in der Folge zu einer Kaskade von Folgeuntersuchungen oder Behandlungen für Patienten führen, die auch nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Und das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere.
Aber da hast du ein sehr, sehr gutes Beispiel mit der Krebsuntersuchungen aufgegriffen. Ich fand das auch sehr, sehr schön. Du sagst, in den USA spricht man bei der Beschreibung der Krankheiten häufig mit den Metaphern oder mit Tieren. Und da gibt es ja drei Arten der Krebsformen, ja, und das sind Vögel, Bären und Schildkröten. Ja. Und richtig, das hat enorme Implikationen sowohl auf die Diagnostik wie auch auf die Komplikationen, die damit verbunden sind. Kannst du das vielleicht erläutern, weil ich das sehr, ehrlich gesagt, augenöffnend fand?
Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich von einem Professor, der mal lange Zeit in dem National Health Register in den USA gearbeitet hat, der diese Tieranalogie in der Krebsmedizin hervorgebracht hat oder das so verglichen hat. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil er hat nämlich gesagt, dass es quasi drei Arten von Krebsarten gibt oder also verschiedene Arten, wie man Krebs allgemein klassifizieren kann. Es gibt drei verschiedene Krebsarten, die man einteilen kann. Es gibt einerseits die Schildkröten. Das sind ganz, ganz langsam wachsende, eigentlich harmlose Krebsarten. Die sind quasi so träge, dass sie einem nie gefährlich werden können, weil die einfach so langsam wachsen, dass es nie ein Problem wird. Zum Beispiel gibt es bestimmte Prostatakrebsarten, die viele Männer in höherem Alter entwickeln, die aber nie Beschwerden machen. Und dann gibt es die Vögel. Die Vögel sind hochaggressive Tumoren. Die wachsen unglaublich schnell. Und zwar so schnell, dass man sie, selbst wenn man sie frühzeitig entdeckt, eigentlich nicht mehr behandeln kann, weil es dann schon zu spät ist. Und dann gibt es noch die Bären. Die Bären sind sozusagen ja gefährliche Tumore, die aber trotzdem behandelbar sind. Also das heißt, die sind so ein Mittelding. Die wachsen nicht unglaublich langsam und die wachsen nicht unglaublich schnell, sondern die wachsen so mittelmäßig und das sind die einzigen Tumoren, die man tatsächlich durch eine rechtzeitige Therapie auch gut bekämpfen kann, also wo Früherkennung überhaupt einen Sinn ergibt. Das Problem ist jetzt leider in der modernen Medizin, dass wir vorher leider nie wissen können, zu welcher Gruppe ein Krebs gehört. Also wir wissen das im Vorfeld nicht. Aber trotzdem erläutert es mal, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir mit den modernen Früherkennungsverfahren, die wir haben, einfach ganz, ganz viele Krebsarten erwischen, auch bei Patienten, die eigentlich nie ein Problem geworden wären oder die man selbst, wenn man sie dann entdeckt, wo man überhaupt nichts mehr machen kann. Und das sind die Fälle, wo man sagt, ne, da kommt es auf jeden Fall zu Überdiagnosen, weil das bedeutet für Betroffene natürlich einerseits, dass sie große Ängste durchstehen, wenn so eine Diagnose kommt, dass sie Folgeuntersuchungen machen müssen oder Behandlungen, Operationen zum Beispiel ertragen müssen für etwas, wo man sagt, eigentlich haben die dadurch gar keinen Gewinn von Lebensqualität. Ich glaube, wichtig ist aber zu betonen, ich bin jetzt nicht gegen Krebsfrüherkennung, ja, also ich finde es super wichtig, dass wir Vorsorge haben und Krebsvorsorge ist auch unglaublich wichtig, dass wir die wahrnehmen. Trotzdem möchte ich in dem Buch so ein bisschen verdeutlichen, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist und dass nicht alles, jede Diagnostik, die wir machen, unbedingt bedeutet, dass das richtig und gut ist.
Aber mal, wenn wir das ein bisschen vertiefen, das ist zum Beispiel Prostatakrebs ist ja, glaube ich, in überwiegender Anzahl und Mehrheit eine Schildkröte. Ja, so kann man das ja formulieren, dass, glaube ich, bei älteren Menschen, wenn man eine Autopsie macht, bei 90% bei Männern stellt man fest, dass sie Prostatakrebs eigentlich haben und trotzdem sterben sie nicht daran und haben auch keine massive Beeinträchtigungen im Leben. Da ist die Frage, was es bedeutet, wenn man jetzt sich mit dem Prostatakrebs auseinandersetzt, Chemotherapie macht, Operation und so weiter und so fort, welchen Zugewinn an Gesundheit und Lebensspanne, gesunden Lebensspanne man hat. So, das ist ja die Fragestellung, die wir haben.
Richtig,
es
absolut.
Gibt aber Arten von Krebs, wo diese beerenartige Form wahrscheinlicher ist, wo es sich auf jeden Fall lohnt, gezielt Früherkennung zu betreiben. Würdest du das erörtern, wo sozusagen der Fokus liegen sollte, wenn man schon sich mit der Frühdiagnostik beschäftigt, wo sollte man das tun?
Ja, also was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist Brustkrebs bei Frauen, ja, weil das ist einfach die häufigste Krebsdiagnose, die Frauen in Deutschland haben können. Ich glaube, an Platz 2 ist Darmkrebs. Wenn man auf die Gesamtbevölkerung guckt, das sind wirklich Krebsarten, wo man überhaupt mal ein Screening hat. Man hat ja gar nicht für jeden Krebs eine sinnvolle Möglichkeit der Früherkennung. Und wo man sagt, da überwiegen die Vorteile dadurch, dass man eine Früherkennung macht und möglicherweise eben einen Krebs, einen Bär identifiziert, den man tatsächlich behandeln kann, durchaus auch die Nachteile. Die Nachteile wären zum Beispiel, dass man sagt, ja, man kann vielleicht auch Diagnosen bekommen, die vielleicht falsch sind oder die einen erstmal in Aufruhr versetzen, weil so ein Screening, also eine Früherkennung kann positiv sein. Zum Beispiel bei Brustkrebs, wenn man Mammographie, da ist ja das Screening, dass man die Brust quasi mit einer Röntgenuntersuchung durchleuchtet und da können viele auffällige Befunde erstmal entstehen. Und das verunsichert natürlich Frauen. Und dann zieht das erstmal die Folge nach sich, dass man sagt, ja, dann muss man eine Biopsie machen. Und das dauert natürlich, bis sowas ausgewertet ist und bis man festgestellt hat, ob es wirklich ein Krebs ist erstmal und ob es überhaupt so ein gefährlicher Krebs ist, den man behandeln muss. Weil Krebs ist ja nicht immer gleich schlecht, in Anführungsstrichen. Es gibt auch gutartige Tumoren, wo man tatsächlich keine Angst haben muss, ja, die man nicht aggressiv mit Chemotherapie oder etwas in der Art behandeln muss, sondern die man vielleicht nur kontrollieren und beobachten muss. Aber um bei deiner Frage zu bleiben, ich denke, dass Brustkrebs-Screening und Darmkrebsvorsorge super wichtig sind.
Mhm. Und es gibt ja die Theorie, dass wenn du jetzt wenn du einen Tumor identifizierst und man dann das durchsticht, um eine Probe zu entnehmen, bei bösartigen Tumoren kann es dazu führen, dass die Verbreitung im Körper beschleunigt wird. Stimmt das?
Ja, also tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, wenn man durch Gewebe durchsticht, um Krebszellen, sage ich mal, an einem Ort zu entnehmen und da kommt man dann aber zum Beispiel in einem Blutgefäß auf dem Weg, dass man Krebszellen verschleppen kann. Allerdings ist die Gefahr, würde ich sagen, nicht sehr hoch. Also ein erfahrener Untersucher, der das macht, der da viel Übung hat, der wird sozusagen, also da ist das Risiko, dass sowas passiert, sehr, sehr gering. Ich glaube, das ist auch nicht das, wovor man unbedingt Angst haben sollte bei einer Biopsie. Es gibt andere sozusagen Risiken von so Biopsien, die viel größer sind oder wo es viel wahrscheinlicher ist, dass es mal Probleme geben kann, beispielsweise Infektionen. Aber auch hier, das Risiko lässt sich natürlich dadurch minimieren, indem man schaut, dass man sich gut auf so einen Arztbesuch vorbereitet, sich da gut informiert, ja, und auch den richtigen Behandler wählt, bei dem man den Eindruck hat, der macht das routiniert, der hat das schon ganz häufig gemacht und der weist mich zum Beispiel auch auf solche Risiken hin, weil ich finde es ganz schlecht, sowas zu verschweigen, wenn es das durchaus gibt, so ein Risiko, sondern ich finde es immer besser, wenn man das als Arzt auch offen und ehrlich erklärt, aber natürlich auch genau einordnet, wie wahrscheinlich überhaupt sowas ist.
Wenn man jetzt nicht so häufig zum Arzt geht, und du hast ja in deinem Buch einige Red Flags identifiziert und aufgeschrieben, wie man einen Arzt erkennt, zu dem man nie gehen sollte, kannst du dich vielleicht aufführen?
Ja, also das sind natürlich jetzt so meine Erfahrungen, weil ich bin auch selber schon zum Arzt gegangen, also war schon in der umgekehrten Rolle, auch als Patientin. Und was ich sozusagen mitgeben will oder worauf man vielleicht achten könnte, ist, wenn Ärzte zum Beispiel immer sehr überdramatisieren oder sozusagen einen sofort in einen Alarmzustand versetzen und sagen, wenn sie das jetzt nicht operieren lassen, landen sie morgen im Rollstuhl oder etwas in dieser Art. Ja, also so eine ganz harte Aussage, wo man irgendwie das Gefühl hat, man wird schon fast zu etwas gedrängt, ohne Zeit zu haben, darüber nachzudenken, dann sollte man da eher skeptisch sein. Das passiert zum Glück nicht so oft, aber ich habe das auch schon durchaus erlebt, dass Patienten mir sowas erzählt haben, wo ich dann auch gedacht habe, also das ist vielleicht in irgendeiner fernen Realität wäre das vielleicht möglich als ganz, ganz seltenes Risiko, aber sicher nicht so dramatisch, wie das dargestellt wurde. Das Zweite, was ich finde, was super wichtig ist, ist, dass man auch das Gefühl hat, dass der Arzt ehrlich zu einem ist. Das habe ich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Also ich finde, als Arzt sollte man natürlich schon hervorheben, was für einen Effekt eine Behandlung haben kann, aber auch Risiken, Nebenwirkungen ehrlich erläutern, vielleicht auch mal zugeben, wenn man Sachen nicht weiß. Weil wir werden ja häufig auch so als, also früher hat man gesagt, der Gott in Weiß dargestellt, der irgendwie alles weiß und omnipotent wissend ist. Und das ist natürlich nicht so. Wir sind auch nur Menschen, wir machen auch Fehler leider. Also wir versuchen das natürlich zu vermeiden, aber wenn jetzt ein Arzt sagt, er kann alles mit 100%iger Sicherheit, er macht nie Fehler, bei seiner Methode gibt es überhaupt keine Risiken. Also wenn das so schwarz-weiß dargestellt wird, dann wäre ich zum Beispiel auch sehr vorsichtig. Und dann gibt es auch noch so einen Punkt, wo ich sage, man muss auch so ein bisschen auf das eigene Gefühl achten beim Arztbesuch. Wird man überhaupt wahrgenommen mit dem, was man erzählt? Also hat man Zeit, seine zum Beispiel auch seine Ängste für eine Untersuchung zu besprechen oder seine Sorgen mitzuteilen? Und wird es vom Arzt auch angenommen und angemessen beantwortet und nicht nur irgendwie weggewischt mit der Antwort, ja, also irgendwie, das ist doch nicht relevant oder das haben viele. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man so das Gefühl hat, man wird da wirklich gehört, man wird auch angenommen und man kann auch alles fragen, selbst wenn das ganz dumme Fragen sind, so aus der Sicht eines Patienten. Ich finde, es ist super wichtig, dass man dieses Gefühl einfach hat.
Und das ist ja wirklich eine schwierige Frage, wie oft man zum Arzt gehen sollte, vor allem aus der Perspektive der Vorsorge. Wir haben jetzt ein paar Früherkennungsthemen mit aufgegriffen, aber zu häufig zum Arzt zu gehen, wenn man jetzt ein Gefühl hat, ich muss zum Arzt, ist die Frage, dieses Gefühl, wo gibt es klare Hinweise, wann ich zum Arzt gehen muss?
Ja, sprichst du, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil das habe ich das Gefühl, dieses Gefühl, ja, wann muss ich zum Arzt, wann ist ein Symptom ernstzunehmend, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Oder das können viele Menschen heute gar nicht mehr richtig einordnen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir das einfach nicht mehr beigebracht bekommen von unseren Eltern oder in der Schule oder wo auch immer man Gesundheitsbildung eigentlich machen sollte. Und das führt natürlich dazu, wie du schon richtig gesagt hast, dass es Menschen zum Beispiel gibt, die sagen, okay, da zieht es irgendwo in meinem Bauch oder da habe ich ein bisschen Schwindel und das muss ich jetzt sofort abklären lassen. Am besten muss ich gleich in die Notaufnahme, weil ich habe schon mal gegoogelt und es könnte irgendwie ein Herzinfarkt sein oder was ganz Dramatisches. Und ich verurteile die Leute nicht, weil das ist einfach nur ein Ausdruck an extremer Unsicherheit, weil man so Körpersignale nicht mehr richtig einordnen kann. Und du hattest ja gefragt, wie kann man die denn dann überhaupt richtig einordnen? Also wie macht man das eigentlich? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man zurückfindet, so ein bisschen zu einem klugen Bauchgefühl. Also darum geht es auch viel in dem Buch, dass ich so ein bisschen Techniken einerseits vermitteln möchte, wie man überhaupt auf sein Bauchgefühl hören kann, aber gleichzeitig es auch nicht zu stark interpretieren kann. Weil es gibt ja, wie gesagt, durchaus auch Menschen, die dann sagen, ich höre so stark in meinen Körper hinein und ich höre so viele Signale und die verwirren mich total und ich kann das gar nicht einordnen. Und eine Technik, um da mal ein bisschen was Praktisches reinzubringen, wie man das vielleicht unterscheiden kann, ist zum Beispiel, dass man sich fragen kann, wenn ich jetzt ein ungewohntes Gefühl im Bauch habe, also sagen wir mal, ich habe irgendwie leichte Schmerzen oder so ein leichtes Ziehen im Magen, dann kann man sich immer fragen, ist das jetzt gerade mit einer Gedankenkette, mit einem Gedankenkarussell verknüpft. Also mit sehr viel Panik und Aufregung, dass ich denke, oh Gott, was ist das? Ist das jetzt ganz schlimm? Muss ich jetzt sofort zum Arzt? Weil wenn das so ist, dass man so eine katastrophisierende Grübelschleife kommt, dann ist es meistens so, dass das schon eher ein angstbezogenes Gefühl ist und dass das, wenn man aber zum Beispiel einen Schritt zurücktreten würde und sagen würde, okay, man atmet jetzt mal in Ruhe durch, man tritt mal einen Schritt zurück, man versucht zu entspannen, man schläft gut, man kümmert sich gut um sich selbst. Und wenn das Gefühl dann weggeht, dann war es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Angst oder Panik und nicht ein ernstzunehmendes Bauchgefühl. Das heißt, man kann durchaus, wenn das jetzt natürlich keine lebensbedrohlichen Zeichen sind, auch erstmal sagen, okay, man wartet mal ein bisschen ab, man versucht sich mal zu beruhigen und schaut mal, ob das dann überhaupt noch da ist.
Mhm. Und du sprichst in diesem Kontext auch, je mehr man untersucht, desto mehr man findet. Ja, das sind so Zufallsbefunde. Das ist ein medizinischer Terminus, kann ich ehrlich gesagt nicht aussprechen.
Incidentalom.
Incidentalom, genau. Kannst du das bitte erläutern? Und wie geht man damit um? Oder sollte man so wenig wie möglich untersuchen lassen?
Ja, also ein Incidentalom oder ein Zufallsbefund ist quasi einfach ein Befund, eine Diagnose, die man durch eine Untersuchung stellt, die aber eigentlich nie lebensbedrohlich gewesen wäre oder die nie eine Konsequenz für den Patienten hatte. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir, sagen wir mal, wir machen bei dir ein MRT vom Rücken, ja, und wenn wir da reinschauen, sehen wir, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen, weil das ist normal ab einem gewissen Alter, Abnutzungserscheinungen in der Wirbelsäule. Da sind dann vielleicht so kleine Einziehungen oder Risse oder vielleicht sogar kleine Bandscheibenvorfälle. Und das ist ja jetzt erstmal eine Diagnose. Man könnte sagen, Diagnose Bandscheibenvorfall zum Beispiel zwischen dem dritten und vierten Lendenwirbelkörper. Jetzt hast du aber vielleicht gar keine Beschwerden. Du hast vielleicht gar keine Schmerzen. Du hast überhaupt keine Probleme. Und das wäre dann ein Zufallsbefund, weil es ist zwar eine echte Diagnose, aber sie hat keine Relevanz für dich, weil sie macht keine Beschwerden und sie hat keinen Krankheitswert. Und wie ich das gerade schon erklärt habe, es gibt leider viele Untersuchungen, gerade MRTs zum Beispiel, da findet man ganz, ganz viele Zufallsbefunde bei Patienten. Das Problem ist jetzt aber, wenn ein Patient natürlich in die Sprechstunde kommt, der hat ein Symptom, also der hat, was weiß ich, Schmerzen im Bein. Und dann macht man MRT der Wirbelsäule und man findet da irgendwie ganz viele Bandscheibenvorfälle. Dann hat man schon wieder so ein Problem zu fragen oder sich herauszufinden, hat das überhaupt was miteinander zu tun? Weil das muss man sich erstmal klar machen, dass man ganz, ganz viele Dinge häufig findet in Untersuchungen, die aber nichts mit den Beschwerden des Patienten zu tun haben. Und das sind diese Zufallsbefunde.
Aber darüber hinaus ist die Gefahr von diesen Zufallsbefunden, du schreibst von einem Nocebo-Effekt, wenn man jetzt eine Diagnose bekommt, man hat eigentlich einen kleinen Bandscheibenvorfall, dass das dazu führt, dass man sofort den Schmerz fühlt. Ja.
Ja, genau, das kann es natürlich geben, ne? Dass man sagt, okay, da ist jetzt was und anscheinend habe ich ja ein Problem und dann hört man in seinen Körper hinein und dann spürt man da und dann kann man sich tatsächlich auch beschwerden. Ich will jetzt nicht sagen einbilden, weil das ist schon eine echte Wahrnehmung, die man hat, aber die werden natürlich verstärkt dadurch, dass man an eine Sache glaubt. Also da hat es ja Nocebo erwähnt, also Nocebo ist, wenn wir erwarten, dass quasi etwas schadet zum Beispiel oder dass, sagen wir mal, wir nehmen ein Medikament, wenn wir erwarten, dass da Nebenwirkungen auftreten, dann hat man tatsächlich ein höheres Risiko, auch genau solche Beschwerden, die man erwartet, zu entwickeln, obwohl eigentlich, wenn man sagt, man geht da ohne Erwartung ran, wäre das nie aufgetreten. Und das ist natürlich ein großer Effekt in der Medizin. Aber genauso gibt es ja auch das Umgekehrte, also den Placebo-Effekt. Ja, wenn man sagt, man glaubt, dass eine Behandlung hilft, dann reagiert der Körper häufig tatsächlich damit, dass man sagt, zum Beispiel Schmerzen können nachlassen oder man fühlt sich tatsächlich besser, obwohl die Behandlung selber gar keine wirkliche Wirkung hat, also die in Studien jetzt erwiesen wurde.
Und über was auch wichtig ist, und das betonst du auch so sehr, dass man die Statistik und vor allem die Wahrscheinlichkeiten verstehen muss, bevor man Schlussfolgerungen macht. Und da ist zum Beispiel Bauchgefühl nicht immer vom Vorteil, weil das einen verführt, gravierendere Diagnosen für sich selbst und für sein verbleibendes Leben zu stellen. Kannst du vielleicht das erörtern, weil ich glaube, das für alle wichtig ist.
Ja, genau. Also das ist ja, also ich plädiere schon dafür, auf sein Bauchgefühl zu hören, aber nicht zu sehr. Was meine ich damit? Du hast gerade schon angesprochen, das Bauchgefühl, man könnte sagen, ist ein ganz miserabler Statistiker. Also unser Gehirn ist super schlecht darin, irgendwie Statistiken zum Beispiel intuitiv zu erfassen. Wir wollen eigentlich immer Klarheit haben. Also bin ich gesund? Bin ich krank? Ist ein Test positiv, ist ein Test negativ zum Beispiel. Und das ist aber leider in der Realität eben nicht so einfach. Es ist viel komplexer, weil bleiben wir mal bei dieser Testuntersuchung. Wenn man irgendwie einen Test macht und dann hat man einen positiven Test, dann denken viele, also wenn wir jetzt sagen, positiv heißt krank in dem Fall, okay, man hat eine Erkrankung, man hat eine Krankheit, weil der Test hat es gesagt. Aber das ist nicht unbedingt so, weil das sagt es immer nur mit einer ganz bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ich habe es so ein bisschen im Buch erklärt, das ist nicht so einfach, weil Statistik ist natürlich sehr komplex. Aber wenn man sich mal so ein bisschen an die Corona-Zeit zurückerinnert, da haben wir ja alle diese Corona-Schnelltests gemacht, um immer zu gucken, haben wir Corona oder nicht, also sind wir safe oder nicht. Und das Problem ist an diesen Antigen-Schnelltests, wenn man diesen Nasenabstrich macht und dann tropft man das auf dieses Plättchen und wartet da 5 Minuten und guckt, ob man da so einen Strich hat oder nicht, dass wenn der negativ ist, dann denken viele, okay, ich habe jetzt sicher kein Corona, ich kann jetzt rausgehen und Party machen oder was auch immer, ich stecke andere Leute bestimmt nicht an. Aber leider ist es eben nicht so einfach, weil ein negativer Test hier in dem Fall heißt nicht, dass man kein Corona hat. Es ist nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht hat. Aber man muss ganz viele andere Faktoren auch noch berücksichtigen, zum Beispiel, wie wahrscheinlich es überhaupt ist, dass man die Erkrankung haben könnte. Also wenn man jetzt den Test auf der quasi größten Corona-Welle gemacht hat, mitten in der höchsten Phase, wo irgendwie eigentlich alle krank waren, dann gibt ein negativer Test nicht automatisch Entwarnung, weil dann kann es trotzdem noch sehr wahrscheinlich sein, dass wir Corona haben. Und es kann jetzt zum Beispiel daran gelegen haben, wir haben das Wattestäbchen nicht tief genug in die Nase geschoben, ist ja auch sehr unangenehm, und haben da gar nicht die Viren erwischt, die eigentlich viel weiter hinten hocken würden. Oder der Test an sich war irgendwie, hat nicht richtig reagiert, dass sozusagen diese Flüssigkeit mit dem Testmedium. Und deswegen, das ist immer das, wofür ich plädiere, das muss man sich immer ganz genau anschauen. Was sagt uns zum Beispiel ein Testergebnis überhaupt aus und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Aussage auch zutrifft? Und das ist natürlich sehr unbequem, weil eigentlich wollen wir eben diese Klarheit haben. Ne?
Ja, und genau. Das Interessante ist dabei, dass bei so einem Test die Wahrscheinlichkeit als gesunde einen positiven Test zu bekommen, deutlich geringer als umgekehrt, richtig?
Genau, also da muss man sich immer so zwei Größen anschauen. Es gibt die Sensitivität und die Spezifität bei Tests. Also wir steigen jetzt nicht zu tief in die Statistik ein, aber Sensitivität heißt sozusagen, wie gut erkennt ein Test sozusagen, dass man krank ist, die Kranken. Und diese Sensitivität ist leider häufig bei vielen Tests gar nicht so gut. Also die liegt ungefähr je nach Test, zum Beispiel bei Corona-Tests bei 70%. Und das bedeutet, dass falsch negative Ergebnisse sehr häufig sind. Also das heißt, wenn der Test Entwarnung eigentlich gibt, heißt es nicht unbedingt, dass man sozusagen gesund ist und eben die Erkrankung nicht hat. Das Umgekehrte ist zum Glück häufig viel besser. Also die Spezifität, die sagt sozusagen, wie gut erkennt ein Test die Gesunden. Und die ist häufig sehr gut, sodass zum Glück falsch positive Ergebnisse, also der Test sagt, ich habe die Krankheit, das trifft in der Regel schon sehr gut zu.
Was, glaube ich, auch bei der Statistik und bei den Wahrscheinlichkeiten wichtig zu verstehen ist, das erläuterst du auch, ja, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Hinweis bekommt mit Lipoprotein A, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, jetzt Beispiel. Dann muss man das auch in Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit, Herzinfarkt zu bekommen per se. Und von der Wahrscheinlichkeit steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt das doch diese 30%, von denen man dann spricht, in Relation zu der grundsätzlichen Wahrscheinlichkeit, erkrankt zu werden, deutlich geringer ist, richtig?
Genau, also es ist immer, du sprichst die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit an. Also man muss immer berücksichtigen, hast du schon richtig gesagt, ne, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ich eine Erkrankung haben kann. Also wenn ich jetzt, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, Lipoprotein A bestimme und ich bin ein super gesunder, sportlicher junger Mann, ich achte auf meine Ernährung, ich rauche nicht, ich bewege mich gut, dann ist dessen Risiko jetzt ganz unabhängig davon, welchen Wert das Lipoprotein A hat, natürlich viel geringer, einen Herzinfarkt zu bekommen, als wenn man denselben Wert bestimmt bei jemand, der sein ganzes Leben lang schon geraucht hat, der sich nicht so gesund ernährt, der sich wenig bewegt, bei dem es alleine schon sozusagen durch die anderen bestehenden Umweltfaktoren oder die genetische Wahrscheinlichkeit das Risiko viel höher. Und das muss man immer auch in solche Tests natürlich mit einbeziehen.
Und aktuell ist es ja sehr populär, ich gehöre ja auch zu diesen Menschen, die ausführliche Blutanalysen machen oder machen lassen. Und du kannst ja mit speziellen Apps relativ gut das auswerten. Und da bist du jedem durchschnittlichen Arzt deutlich voraus, ja, wenn du da evidenzbasiert auf Metastudien zugreifst zu den einzelnen Faktoren. Ja, wo ist das eine Spielerei und wo ist das noch eine, sagen wir, sinnvolle Lebensergänzung? Wo würdest du sagen, was sollte jeder machen und vielleicht auch über das hinaus, was zum Beispiel ein großes Blutbild erlaubt?
Also du meinst jetzt für Sachen, die man selber bestimmen kann, ja, so mit Variables oder so zum Beispiel.
Ich empfehle jedem Vitamin D und Omega-3-Index checken zu lassen. Ja? Das heißt, das wird ja weder durch großes Bild noch durch eine Empfehlung eines Arztes meistens gemacht.
Das stimmt. Also das kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, was man gerne damit herausfinden will. Ich denke, bestimmte du spielst jetzt wahrscheinlich auf so Mikronährstoffanalysen zum Beispiel, an. Ja. Bestimmte Werte ergeben durchaus Sinn. Also ich bin schon ein Fan davon, zum Beispiel Vitamin D zu bestimmen, obwohl das eigentlich nicht bezahlt wird, zumindest von den gesetzlichen Krankenkassen. Weil ich denke, zum Beispiel, das macht Sinn, weil viele Leute in Deutschland sehr wahrscheinlich einen Mangel haben, weil wir einfach viel zu wenig draußen unterwegs sind, viel zu wenig Sonne abbekommen und gerade im Winter, da muss man es wahrscheinlich nicht mal bestimmen, weil da kann man eigentlich schon von ausgehen, dass die meisten Menschen einen Mangel haben und dass es sinnvoll ist, es zu supplementieren. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Mikronährstoffe, wo man sich wirklich auch mal die Studien, glaube ich, anschauen muss, was davon überhaupt Sinn macht zu bestimmen und auch Sinn macht zu supplementieren. Weil ich glaube, dass wir auch viel zu viel bestimmen an Nährstoffen, wo man eigentlich sagt, mit einer gesunden, vollwertigen Ernährung erreicht man eigentlich schon die Stoffe, die der oder die Spiegel, die der Körper dafür braucht. Und wenn man keinen Mangel an etwas hat, muss man es auch nicht supplementieren. Also zum Beispiel Vitamin C, wenn man sich da die Studienlage anschaut, dann ist es eigentlich so, dass wir wenn man jetzt nicht wirklich stark mangelernährt ist, die durchschnittlichen Mengen, die wir in Deutschland zu uns nehmen, die reichen komplett aus, um diesen Bedarf abzudecken. Und es gibt ja zum Beispiel die Aussage, gerade im Winter in vielen Erkältungspräparaten ist Vitamin C zugesetzt. Das ist aber tatsächlich mehr so ein bisschen Marketing-Trick, ja, weil das hilft leider nicht. Da gibt es auch unzählige Studien dazu, dass wir eine Erkältung schneller loswerden oder gar nicht erkältet werden. Da muss man, glaube ich, immer ganz gut aufpassen, was man überhaupt damit erreichen will und welche Aussage vielleicht auch von Medikamentenherstellern valide genug sind, um das einzunehmen. Es passiert aber auch nichts Schlimmes. Ne? Vitamin C, wenn man es in großen Mengen einnimmt, wird einfach über den Urin wieder ausgeschieden. Genau. Ja, genau. Also deswegen bin ich auch zum Beispiel gar kein Fan von Vitamininfusionen. Die werden ja auch sehr häufig angeboten.
Marketing.
Gerade bei Erkältung ist aber wirklich nichts als ein überteuerter Marketing-Trick. Ja.
Und was machst du? Ich meine, aus meiner Perspektive, diese präventive Medizin oder präventive, was ist das denn? Lebensstil, der ein bisschen oder eigentlich sehr viel Disziplin erfordert. Aber das ist eher ein besserer Weg, mit dem Leben klarzukommen, wie sich zu viel untersuchen zu lassen, weil am Ende des Tages diese Zufallsbefunde können dazu führen, dass man einfach immer etwas findet. Und dann hast du ein Bias aufgeführt, das fand ich auch cool. Na, das war der Lead-Time-Bias. Ja, wer früher weiß, dass er krank ist, lebt nicht unbedingt länger oder in eine bessere Qualität. Er lebt einfach länger, nur einfach mit der Krankheit. Ja.
Ja. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da habe ich, glaube ich, auch das Beispiel angebracht, dass ein ehemaliger Bürgermeister aus New York, der hat sich da nämlich so ein bisschen vertan, genau wegen diesem Lead-Time-Bias, weil er die Statistik nicht so richtig einschätzen konnte. Der hat nämlich zum Beispiel so eine Aussage gemacht, dass die USA ein ganz tolles Gesundheitssystem hat, weil statistisch gesehen die Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn man Prostatakrebs hat, dort viel höher wäre als in Großbritannien. Und das hat auch, wenn man erstmal nur auf die Statistik geschaut hat, auf diese eine Zahl, nämlich das Überlebensrisiko nach einer Diagnose, erstmal gestimmt. Aber wenn man dann sich die Zahlen mal genauer angeschaut hat, hat man festgestellt, dass die Sterberate in beiden Ländern an Prostatakrebs gleich hoch ist. Und das heißt, also es sterben genauso viele Menschen an Prostatakrebs in Großbritannien wie in den USA. Und das Problem, warum sozusagen dieser New Yorker Bürgermeister aber dachte, das wäre irgendwie in den USA viel besser, ist, weil man in den USA viel mehr Früherkennung macht. Also Früherkennung auf Prostatakrebs. Man screent alle Männer, glaube ich, ab 60 da drauf oder viele Männer auf jeden Fall mit dem PSA-Screening. Und da entdeckt man natürlich viele Männer, die diesen Krebs haben, also durchschnittlich einfach zum Beispiel 5 Jahre früher als in Großbritannien. Aber das Problem ist nur, allein dieses Wissen reicht ja nicht, um zu sagen, die Patienten haben dadurch jetzt irgendwie eine bessere Lebensqualität. Die wissen zwar irgendwie früher, dass sie den Krebs haben, aber weil der Krebs eben in der Regel, das hatten wir ja schon festgestellt, es gibt natürlich verschiedene Arten, aber der Großteil macht erstmal nichts für die Betroffenen. Der ist zwar da, der wächst ganz langsam, aber der führt nicht zu einer Einschränkung der Lebensqualität. Der muss auch eigentlich in der Regel häufig nicht behandelt werden. Und dadurch haben die Menschen in den USA überhaupt keinen Lebensgewinn durch diese frühere Diagnose. Und das ist dieser Lead-Time-Bias.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Und du hast ja auch erwähnt, dass viele Menschen enttäuscht sind, dass die Ärzte sich zu wenig Zeit nehmen. Und früher hat man gegoogelt, ja, also was die Krankheitsbilder anbetrifft. Inzwischen kann man mit LLMs oder jetzt nehmen wir ChatGPT oder Gemini das Gefühl gewinnen, dass man mit einem höchst kompetenten Arzt kommuniziert und ich glaube, da gar nicht so verkehrte Diagnosen bekommt, weil man da sich deutlich mehr damit beschäftigt, was man eingibt. Und wenn man richtig gut promptet, bekommt man ein sehr ausführliches Feedback. Wie stehst du dazu?
Ja, ich sehe es als Segen und Fluch gleichzeitig, würde ich sagen. Also ich glaube, also KI ist ja nicht mehr wegzudenken. Das können wir jetzt den Menschen im Prinzip nicht mehr wegnehmen. Das ist jetzt da, diese Möglichkeit, selber auch ChatGPT zum Beispiel zu fragen, ich habe folgende Symptome, was könnte denn dahinter stecken? Und erstmal finde ich das gar nicht schlecht, weil das ermächtigt natürlich Patienten auch, selber mal zu gucken, ist es zum Beispiel wirklich was, wo ich zum Arzt gehen muss? Kann ja ChatGPT ein bisschen vorfiltern und kann sagen, ach, bleib doch irgendwie jetzt erstmal eine Woche zu Hause im Bett und mach dir einen Tee oder oh Gott, das klingt nach einem Notfall, geh bitte gleich in die Notaufnahme. Ja, und das könnte natürlich erstmal prinzipiell, wenn man es so nutzt, Ärzte entlasten, dass man sagt, das ist vielleicht so eine Filterstation oder so, so ein Vorfilter für, ist ein Arztbesuch notwendig. Gleichzeitig muss man aber natürlich extrem aufpassen. Ich glaube, das wissen wir auch alle, dass KI leider nicht immer 100% wahre Antworten liefert. Stichwort KI-Halluzinationen, also KIs erfinden auch Informationen oder können teilweise auch Informationen geben, die mehr beunruhigen als beruhigen. Und da muss man wirklich ganz gut aufpassen. Wenn man selber kein medizinischer Experte ist, kann man das häufig manchmal gar nicht so leicht einschätzen, weil es klingt natürlich alles immer sehr fundiert und schön formuliert von einer KI. Manchmal auch total logisch. Also ich hatte letztens tatsächlich in der Sprechstunde einen Patienten, der hat mir einen Ausdruck vom ChatGPT mitgebracht und hat gesagt, ich habe schon mal meine Symptome eingegeben. Da kam raus, ich habe ADHS, was halten Sie davon? Und ich glaube, das wird uns Ärzten auch immer mehr passieren, weil es ist ja auch möglich, diese Informationen so leicht zu bekommen. Und gleichzeitig muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil in dem Fall war es zum Beispiel so, dass die KI also zwar sich da sehr sicher war, dass der Patient es hat, wir haben das dann aber richtig getestet und der Patient hatte kein ADHS, der hatte eine Depression. Also die KI lag in dem Fall falsch. Das heißt, es ist nicht immer hundertprozentig korrekt und dessen muss man sich leider auch bewusst sein.
Ich glaube, was hier sehr wichtig ist, dass man auch richtig promptet, weil wenn du schon gefärbt promptest, greift das Modell auch so auf, weil das mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann Halluzination kommt, auch deutlich höher. Du hast jetzt aber das Thema Depressionen angesprochen. Es ist ja gar nicht so trivial, einen Platz bei einem Psychotherapeuten zu bekommen. Und die Jugend von heute, die betrachten die KI-Chats wie Psychotherapeuten, ja, und sie lassen sich von denen so richtig therapieren und auch Lebensweisheiten abfragen, noch bei Beziehungsthemen auch ja, Empfehlungen abgeben und trennt man sich so schnell, ja, weil mein Chatbot mir das empfohlen hat. Welche Erfahrungen machst du da in deiner Praxis?
Ja, also tatsächlich hatte ich noch keinen, vielleicht sagen die Leute das auch nicht, ja, weil der mir jetzt erzählt hat, er hat tatsächlich eine Therapie mit ChatGPT oder mit einem anderen Chatbot gemacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das viele Leute machen. Also ich kriege das in den sozialen Medien mit, da bin ich zum Beispiel auch sehr aktiv, dass mir ab und zu auch Leute schreiben und sagen, ja, ich stehe da gerade im Austausch mit ChatGPT, Google, DeepMind, wem auch immer. Und der hat mir jetzt Folgendes, wie du vielleicht gerade schon gesagt hast, empfohlen, mich zu trennen. Was soll ich jetzt machen? Also da kriege ich manchmal solche Nachfragen dann auch. Und einerseits ist auch das wieder, glaube ich, etwas, wo man sagt, man merkt, da ist einfach auch ein Bedarf da. Also Patienten oder Menschen, die in Lebenssituationen sind, wo sie selber nicht weiter wissen, die brauchen ein Gegenüber, das mit denen sortiert, was soll ich jetzt machen, der die Gedanken ordnet, der vielleicht neue Impulse geben kann. Und da kann natürlich eine KI auch neue Perspektiven geben. Das kann natürlich das gesamte Manual der Verhaltenstherapie sozusagen vorher in Anführungsstrichen als Referenz mit reinnehmen und basierend darauf Vorschläge machen. Es gibt auch schon tatsächlich erste Anbieter im DIGA-Bereich, die für Psychotherapie eigentlich Anwendungen erstellen, die auch KI-Chatbots jetzt integrieren in diese Anwendungen. Und ich glaube, dass auch das in Zukunft immer mehr kommen wird, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es ist einfach ein großer Bedarf da und es sind zu wenig menschliche Therapeuten da, die diesen Bedarf decken können. Und dann passiert das natürlich zwangsläufig. Gleichzeitig will ich hier aber auch so ein bisschen warnen oder ein bisschen sagen, momentan zumindest sind die Modelle, die frei verfügbar sind, noch nicht sehr sicher. Also du hast ja auch gerade schon gesagt, es kommt teilweise darauf an, wie man da promptet und wie man, was man da in die KI auch reingibt, was man für Antworten bekommt. Und im Prinzip ist es ja so, dass die KI sehr stark verstärkt, was man auch selber so ein bisschen hören will oder was die da rausliest. Und es gab leider auch schon viele dramatische Fälle, zum Beispiel von einem Jugendlichen in den USA, wo ChatGPT so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass auch suizidale Gedanken zum Beispiel sich verstärkt haben. Und die ChatGPT hat zum Beispiel diesem Jugendlichen geholfen, einen Abschiedsbrief an die eigenen Eltern zu schreiben, bevor der sich tatsächlich das Leben genommen hat. Und da muss man wirklich super vorsichtig sein, weil auch gerade eben solche Gedanken also die KI auch verstärken kann. Und da sind zwar eigentlich Hürden eingebaut, also auch in dem Fall, man könnte ja sich fragen, es hätte doch ChatGPT erkennen müssen und hätte doch sagen müssen, bitte suche einen Arzt auf. Und das hat ChatGPT auch gemacht, allerdings nur die ersten 2-3 Male. Und als der Jugendliche aber immer weiter diese Gedanken eingegeben hat, war irgendwann diese Sperre durchbrochen. Und dann kam eben das raus, dass ChatGPT sogar den Jugendlichen so ein bisschen verstärkt hat in den Gedanken. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und da muss man tatsächlich auch ein bisschen diese Grenzen kennen von der KI.
In dem psychotherapeutischen Umfeld gibt es auch Überdiagnosen. Das ist das, was man aktuell liest. Ich hatte auch ein paar Gäste, die dazu einige Geschichten erzählt haben. Es gibt auch Statistiken, die das darlegen. Hast du auch dieses Gefühl?
Ja, also es gibt, glaube ich, immer mehr Menschen, die sich in psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung begeben. Und ich glaube aber nicht, dass wir mehr psychische Erkrankungen haben, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war, sondern eher, dass man das Gefühl hat, man kann damit jetzt vielleicht auch eher zum Arzt gehen oder zum Therapeuten gehen und sich eine Diagnose holen. Und gleichzeitig finde ich das sehr begrüßenswert, weil das entstigmatisiert natürlich. Aber auf der anderen Seite muss man sich mal anschauen, was sind denn das für Diagnosen, die ansteigen? Es sind nicht die schweren psychiatrischen Erkrankungen. Also es sind nicht die Schizophrenien beispielsweise oder die bipolaren Erkrankungen mit Manien, wo man sagt, da sehen wir einen ganz starken Anstieg in den Diagnosen und da kommen endlich die Leute, die schwer betroffen sind. Sondern es sind schon eher die Erkrankungen, wo man sagt, naja, die sind vielleicht nicht so stark Lebensqualität einschränkend wie diese schweren Erkrankungen, ADHS oder leichte Erschöpfungssyndrome, Depressionen. Ich sage nicht, dass man das nicht ernst nehmen sollte, weil ich glaube, auch da haben viele Menschen durchaus eine Berechtigung, zum Arzt zu gehen. Aber das ist natürlich schon was, was mir auffällt, dass man vielleicht auch, was man früher ignoriert hätte, jetzt beim Arzt sozusagen abklären lässt und dafür auch aktiv eine Diagnose sucht.
Spannend. Und was sind deine Erfahrungen in Bezug auf die Ernährung und psychotherapeutische Resonanz? Ja, weil man sagt ja, wenn man jetzt zum Beispiel auf die ketogene Ernährung umsteigt, dass das eine deutliche Stimmungsaufhellung und in sehr vielen Fällen die Krankheitsbilder deutlich entschärft werden. Hast du da Erfahrungen oder?
Also ich glaube, also ich halte Ernährung für super wichtig und für sehr unterschätzt in unserer psychotherapeutischen oder auch psychiatrischen Arbeit. Also wenn man zumindest so normal wie ich in der Praxis arbeitet, da ist eigentlich gar kein Platz, um über Ernährung zu sprechen. Das halte ich für total falsch, weil ich glaube schon, dass Ernährung sozusagen als Teil der Prävention ein super wichtiger Faktor ist, und zwar für alle möglichen Erkrankungen, nicht nur psychische Erkrankungen. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber auch sehr vorsichtig sein, inwiefern Ernährung tatsächlich helfen kann. Weil natürlich, wenn ich jetzt von so schweren psychiatrischen Erkrankungsbildern rede, Schizophrenien oder so, dann darf man natürlich nicht den Fehler machen zu sagen, mit Ernährung heilt man die Erkrankung, weil es gibt einfach keine Heilung. Aber man kann, glaube ich, durchaus für die Betroffenen eine Verbesserung der Lebensqualität erreichen. Und es ist zum Beispiel, um mal bei dem Erkrankungsbild zu bleiben, auch super wichtig, dass man auf die Ernährung achtet, weil wir geben da zum Beispiel Medikamente, die häufig auch in den Stoffwechsel eingreifen und die zu einer starken Gewichtszunahme führen können. Antidepressiva, Neuroleptika etc. Und da ist es ganz, ganz zentral, dass man die Patienten eigentlich auch Ernährungsberatung macht und von der Ernährung her berät, wie man da gegensteuern kann aktiv. Also man braucht die Medikamente, man kann die nicht einfach absetzen. Und gleichzeitig wissen wir aber, wenn die Medikamente zum Beispiel zu einer Gewichtszunahme führen, dann führen die irgendwann zu einem sogenannten metabolischen Syndrom. Also dann steigt der Blutzucker, dann steigt der Blutdruck und dann zieht es eine ganze Menge an Folgeerkrankungen nach sich. Also Diabetes, ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, für Herzinfarkte. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, sich auch zu überlegen, welche Ernährungsform passt denn zu mir. Also ketogene Ernährung heißt ja sozusagen auch so ein bisschen Reduktion der Zuckerzufuhr oder der Kohlenhydratzufuhr. Und ich glaube, man darf das nicht zu streng machen, weil sonst setzen das gerade psychiatrisch erkrankte Patienten auch nicht um. Aber es ist sicherlich sinnvoll, auch darüber nachzudenken, wie kann man eine gesündere Ernährung bewirken und wie kann man die Patienten dafür auch motivieren.
Und hast du mit Ortomol Oratat in Kleinstmengen, also Mikrodosen, experimentiert?
Nee, das muss ich sagen, habe ich leider jetzt noch nicht Erfahrungen mitgesammelt.
Aber du hast in einem YouTube-Video mal einen Bericht über Pilze gemacht. Ja?
Das stimmt, ja.
Und wie siehst du das? Diese LSD zum Beispiel, Therapien, die auch unter ärztlicher Aufsicht stattfinden und anscheinend sehr, sehr wirksam sind. Was sind deine Erfahrungen?
Also natürlich können wir das in der Praxis, ist jetzt nicht in der Regelversorgung, dass wir sagen, wir haben da viel Erfahrung in der Praxis oder in der Klinik, sondern das sind wirklich einzelne Studien, die mit Patienten durchgeführt werden. Und es ist noch nicht so weit, dass man sagen würde, Das ist jetzt integriert irgendwie, dass das jeder Patient bekommen kann. Aber durchaus die Studien, die wir gemacht haben oder die gemacht werden dazu, die zeigen einen positiven Trend, so würde ich es mal nennen. Das heißt, für manche Patienten, nicht für alle. Man muss halt herausfinden, für wen. Aber für manche Patienten kann das durchaus hilfreich sein. Da sprichst du, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Microdosing an. Natürlich jetzt nicht LSD als Droge in der Menge zu nehmen, dass man starke Halluzinationen oder in etwa solche Sachen entwickelt, aber in ganz kleinen Dosen. Gibt es wirklich Studien, die das untersucht haben und die zeigen, dass es einen positiven Effekt haben kann? Ich glaube, wir sind halt deswegen auch noch nicht so weit, dass man sagt, man hat das jetzt irgendwie, das steht jetzt in den medizinischen Leitlinien als offizielle Therapie, weil wir noch nicht genau wissen, welche Subgruppe an Patienten darauf genau anspricht. Und da brauchen wir einfach noch mehr Forschung dazu, um das auch sinnvoll integrieren zu können.
Womit arbeitest du? Mit Verhaltenstherapie oder was?
Ja, genau. Also ich bin vor allem psychiatrisch erstmal tätig. Das heißt, ich bin ganz klassisch Ärztin, mache auch Untersuchungen und gebe Medikamente. Und von der Psychotherapieform bin ich Verhaltenstherapeutin.
Spannend. Hast du dich mit Viktor Frankl beschäftigt und mit Logotherapie?
Tatsächlich nicht im Detail, ne.
Interessant. Und was... Womit ich mich zurzeit beschäftige und ich experimentiere extrem gerne, das ist Resonanzatmung. Du empfiehlst ja auch Atmung als ein potenzielles Ritual, um, ja, sagen wir, Cortisol zu senken und einfach sich zu beruhigen, Parasympathikus adaptiver zu machen. Wie sind deine Erfahrungen? Was empfiehlst du da?
Also mit Resonanzatmung habe ich jetzt noch keine Erfahrung, aber was für uns sozusagen im Alltag sehr gut funktioniert für Patienten, die starke Anspannung haben, die vielleicht starke Ängste haben, die abends nicht zur Ruhe kommen können, ist tatsächlich, dass man sagt, man macht eine Form der Atemtherapie. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt zum Beispiel für Patienten, die Panikattacken haben, gibt es eine Methode, dass man sagt, man atmet ganz tief in den Bauch rein und man nimmt da 3 Atemzüge, dann atmet man wieder normal, dann macht man wieder eine vertiefte Atmung. So ein bisschen mit dem Ziel, du hast es schon gesagt, den Parasympathikus zu aktivieren, also das Nervensystem, das für Entspannung und Beruhigung sorgt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also Atmung kann das machen, können aber auch andere Methoden können auch sozusagen bewirken, dass dieser Teil des Nervensystems aktiv wird. Und es ist super wichtig für die Patienten, wo man sagt, die sind eigentlich unter so einer Art dauerhaften Stress. Also da ist eigentlich dieses Gleichgewicht verschoben von Sympathikus, was so Stress, Kampf, Fluchtreaktionen quasi macht, und den Parasympathikus, der eher für die Entspannung da ist. Wir brauchen beides, also auch der Sympathikus ist wichtig für uns. Aber wenn man so mal in die moderne Welt schaut und die Leute, die immer sagen, ich fühle mich super gestresst, ich kann abends nicht schlafen, bei denen ist einfach das Verhältnis verschoben. Da ist der Sympathikus überaktiv, der Parasympathikus unteraktiviert und man versucht quasi das Verhältnis wieder in eine Balance zu bringen. Und das geht eben sehr gut, zum Beispiel mit Atemtechniken, aber auch mit so anderen achtsamkeitsbasierten Verfahren. Also zum Beispiel gibt es noch die progressive Muskelentspannung, die empfehle ich sehr gerne, weil die mache ich auch selber. Tatsächlich jeden Tag abends, wenn ich schlafe oder bevor ich schlafen gehe. Das ist eine Technik, da wechselt man zwischen Anspannung und Entspannung von Muskeln. Also man nimmt sich verschiedene Körperpartien vor, zum Beispiel die Hände, macht so eine Faust, spannt die Hand an, spürt das wirklich, wie sozusagen diese Anspannung in den Muskeln da ist, und lässt dann aktiv los. Und spürt dann sozusagen nach, wie fühlt sich die Entspannung im Muskel an. Das ist wirklich eine ganz, gibt es auch ganz viele Studien, ganz bewährte Technik, auch um den Parasympathikus zu aktivieren, und funktioniert sehr gut für Patienten, die unbewusst ganz viel Anspannung haben und schon in die Muskeln eigentlich verkrampfen und das in dem Moment aber gar nicht merken. Und da bin ich zum Beispiel ein großer Fan von dem Verfahren, aber auch andere Sachen, zum Beispiel Yoga, Qigong, Bewegung, Ausdauersport zum Beispiel. Ja, das sind alles Möglichkeiten, wie man den Körper wieder in so eine Entspannung bringen kann und vielleicht, um beim Buchtitel zu bleiben, auch so eine Rückverbindung zu diesem inneren Bauchgefühl bekommen kann. Also dazu, den eigenen Körper besser wahrzunehmen und die Signale auch besser zu deuten.
Interessant ist ja, dass auch Muskelmasse, das heißt Kraftsport, auch einen positiven Einfluss auf mentale Fitness hat, weil du da diese Myokine aussonderst und da gibt es ja auch Moleküle der Hoffnung und dadurch ist man deutlich fitter, auch im Kopf und hat eine bessere Stimmung und kann mit dem Stress besser umgehen. Aber jetzt kurz zur Atmung, weil du gesagt hast, du empfiehlst ja dieses tiefe Einatmen. Aber ist es nicht so, dass für Parasympathikus vor allem das langsame Ausatmen eine große Rolle spielt und dass man tendenziell eher ausatmet als einatmen?
Ja, naja, also man muss ja einatmen, um ausatmen zu können, sage ich mal. Und also es gibt, glaube ich, verschiedene Techniken, aber bei der Technik, die wir immer in der Therapie anwenden, da geht es darum, tief in den Bauch zu atmen, um auch so ein bisschen das Zwerchfell zu entspannen, in diese Zwerchfellatmung zu kommen. Weil normalerweise, wenn wir ganz normal atmen, dann hebt sich halt unser Brustkorb und dann machen wir eine Brustatmung, aber das Zwerchfell bewegt sich nicht stark mit. Und wenn man ganz tief in den Bauch atmet, also ich sage auch immer den Patienten, die sollen mal so eine Hand auf den Bauch legen, um das wirklich zu spüren, dann geht das Zwerchfell nach unten, dann geht der Bauch nach oben. Ja, und dann atmet man tief ein. Und natürlich geht es auch darum, dann langsam wieder auszuatmen. Da hast du recht, das ist wahrscheinlich das, worauf du ansprichst, durchaus auch mit Zählen, dass man sagt, okay, man zählt jetzt bis, ich sag mal, 7 oder 8, ja, und atmet sozusagen langsam manchmal auch gegen Widerstand aus. Es gibt auch eine Technik, wo man sagt, da hat man so eine Lippenbremse, da legt man die Hand vor den Mund, um so ein bisschen gegen den Widerstand auch auszuatmen, damit man dieses langsamere Ausatmen dann auch schafft. Aber soweit ich weiß, sind beide Sachen sehr zentral, also sowohl das Einatmen als auch das Ausatmen.
Mhm. Spannend, kurz zur Resonanzatmung, was sehr, sehr gut. Ich habe jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt. Ich fand das sehr beeindruckend, dass du 10 Minuten in etwa oder 12 Minuten 4 Sekunden einatmest und 6 Sekunden ausatmest, bevor du schlafen gehst. Das entspannt unglaublich, ja, weil in deine Herzfrequenzvariabilität geht hoch. Ja, das ist
genau, ja. Es gibt ja auch Studien dazu, ne? Die Herzfrequenz senkt sich erstmal und der Blutdruck geht runter und fühlt sich auch irgendwie wohler.
Mit dem Biofeedback stark untersucht und gehört zu den meist untersuchten, glaube ich, Verfahren. Und dann, du hast ja die rote Ampel-Meditation nochmal aufgeschrieben. Kannst du das auch erläutern, weil ich das auch sehr eingängig fand?
Ja, also da geht es so ein bisschen darum, auch für Menschen eine Übung zu bieten, wo man sagt, die haben jetzt eigentlich nicht so viel mit Meditation oder Ähnlichem am Hut und für die ist das alles zu komplex, was wir so besprochen haben. Die wollen aber trotzdem was machen, um sich irgendwie entspannter zu fühlen und so in dieses eigene Körpergefühl zurückzukommen. Und die rote Ampel-Meditation ist im Prinzip, dass man sagt, jede kleine Zeit im Alltag, wo man sagt, da hat man einen kurzen Moment, wo man irgendwo warten muss, zum Beispiel an der roten Ampel, es kann aber auch an der Kasse sein, in der Warteschlange irgendwo. Normalerweise, was wir dann machen, ist, ganz viele holen das Handy raus und starren da irgendwie drauf und tippen da rum und sind nicht im Moment. Und man kann aber diese Momente, die ja jeder von uns hat, ja auch als eine Art Einladung nutzen, zu sagen, okay, man macht jetzt so eine ganz, ganz kurze Achtsamkeitsübung in dem Moment. Zum Beispiel, dass man sagt, man spürt mal, wie die Füße in dem Moment auf dem Boden stehen. Also wo berührt man den Boden? Sind gerade die Zehen angespannt oder sind die locker? Wie ist das Gewicht verteilt? Ist es warm oder kalt an den Füßen? Allein das ist schon so ein bewusstes quasi Spüren in den Körper hinein. Je nachdem, wie lange die Ampel rot ist, kann man das natürlich noch mit anderen Körperteilen so fortsetzen. Aber das dient einfach sozusagen als so eine Insel der Entspannung mitten in einem vielleicht sehr hektischen Alltag, den wir haben. Und das kann man natürlich auch für andere Situationen nutzen, aber das reicht eigentlich schon. Wenn man nämlich sagt, ich kenne viele Patienten, die sagen zu mir, ja, also mit Yoga und mit Meditation und so, das würde ich zwar gerne mal probieren, aber ich habe keine Zeit dafür. Aber dafür hat jeder Zeit, weil wir sind alle irgendwann mal in einer Situation, wo wir an der roten Ampel stehen oder an der Kasse in der Warteschlange stehen. Ja, und allein durch solche kleinen Momente kann man schon so Achtsamkeitsübungen in den Alltag integrieren.
Das ist ja schon mal, was mich interessieren würde, als Psychotherapeut, ist man eigentlich am besten gerüstet gegen Depressionen bei sich selbst? Das stimmt aber, glaube ich, nicht so ganz, oder? Dass auch die Quote bei den Psychotherapeuten an den depressiven Erkrankungen ist gar nicht so viel niedriger wie in der breiten Bevölkerungsschicht. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, das könnte man natürlich erstmal meinen, vielleicht genauso wie man meint, ein Arzt wird nie krank. Stimmt aber auch nicht.
Weil wenn er raucht, ja, die ganze Zeit, das ist ja das Faszinierende.
Ja, richtig. Natürlich, also man ist leider, kein Mensch ist davor gefeit, letztlich eine Depression zu entwickeln. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, dann ist es sogar so, dass ungefähr ein Drittel aller Menschen in ihrem Leben irgendwann mal eine depressive Episode hat. Weil irgendein Ereignis erfolgt. Meistens hängt das zusammen, zum Beispiel der Tod von einem nahen Angehörigen oder irgendein Erlebnis, was man hat, was einen längere Zeit beschäftigt. Und dann kann das schon so eine starke Auswirkung haben, dass man zum Beispiel in eine depressive Episode rutscht. Das muss nicht unbedingt so sein, aber das kann ja jedem Menschen passieren. Das kann auch Psychotherapeuten passieren. Und klar, die haben erstmal das Handwerkszeug oder das Wissen zu sagen, wie kann ich zum Beispiel darauf achten, nicht genügend Stress zu haben oder zu entspannen und wie kann ich Konflikte aus der Kindheit vielleicht besser bewältigen. Aber eine Depression entsteht ja nicht allein sozusagen dadurch, dass man dieses Wissen nicht hätte, sondern das sind ja ganz viele auch biologische Faktoren. Also wir haben ja auch Gene, die uns ein gewisses Risiko für eine Depression zum Beispiel schon bescheren können. Da können wir gar nichts dagegen machen. Und dann sind das natürlich auch Dinge, wo man sagt, klar, ein Psychotherapeut hat erstmal prinzipiell vielleicht das Wissen, wie erkenne ich vielleicht früher, dass es mir schlecht geht, wie hole ich mir früher Hilfe. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er keine Depression entwickeln kann.
Und wie gehen denn Psychotherapeuten mit ihren eigenen Depressionen? Ich meine, Psychiater, kannst du dir was verschreiben? Ja, das fällt nicht auf. Aber hat man da Supervision oder geht man dann zu einem befreundeten Psychotherapeuten? Oder sollte man nicht zu einem Befreundeten gehen, sondern umgekehrt?
Also zum Glück habe ich das selber jetzt noch nicht erlebt, ja, aber ich habe natürlich Kollegen, wo ich das schon mitbekommen habe, dass tatsächlich eine psychische Erkrankung ausgebrochen ist, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich dann jemanden sucht, der nicht mit dem man nicht befreundet ist. Weil man einfach, glaube ich, schon so ein Rollenbild wahren muss, das ist der Therapeut auf der einen Seite und das ist der Patient auf der anderen Seite. Genauso sagt man ja zum Beispiel auch, dass man die eigene Familie nicht behandeln sollte als Arzt. Hat einfach genau den Grund, dass man sonst zu stark emotional involviert ist und vielleicht bestimmte Sachen, die man sagen müsste oder Dinge, die man tun müsste, nicht mehr so tun oder sagen kann in dem Moment. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, wo man drauf achten muss. Natürlich ist es so, wie Ärzte dürfen uns theoretisch selber Medikationen verschreiben oder wir können mit dem Arztausweis in die Apotheke gehen und Medikamente holen. Aber es ist ja auch mit einem Medikament häufig nicht getan, sondern die optimale Behandlung für eine Depression ist ja tatsächlich je nach Schweregrad Psychotherapie auf jeden Fall plus eventuell die Medikation. Und da würde ich halt immer wirklich gesagt dazu raten, zu jemand zu gehen, den man nicht kennt, jemand Unbeteiligten. Aber weil du das schon angesprochen hast, Thema Supervision, das haben natürlich auch wir als Therapeuten. Also Supervision bedeutet, dass wir uns in Gruppen treffen können und mit einem weiteren Psychologen tatsächlich ein bisschen selber eine Art von Therapie machen können. Also wenn uns Dinge beschäftigen aus dem Alltag, wir erleben ja auch schlimme Patientenschicksale zum Beispiel und wir sagen, ja, das geht einem irgendwie nach, das geht einem nicht aus dem Kopf oder man weiß nicht genau, wie man da weitermachen soll, dann haben auch wir die Möglichkeit, zum Psychologen zu gehen und das Ganze nochmal mit einer objektiveren Meinung oder aus einer anderen Perspektive zu besprechen. Und das finde ich auch super wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben und finde es gar nicht nur so wichtig für Psychotherapeuten oder für Psychiater, sondern eigentlich für alle Ärzte. Weil alle Ärzte, egal in welcher Fachrichtung wir arbeiten, können einfach schlimme Schicksale zum Beispiel von Patienten mitbekommen oder können schlimme Erlebnisse haben in Kliniken. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die meisten Kliniken haben das zum Glück, dass es ein Angebot gibt, wo man darüber reden kann.
Sehr, sehr wichtig, glaube ich. Marlen, wenn du jetzt eine Bonusfrage zu deinem Buch hättest, die wir noch nicht behandelt hatten, welche Frage wäre das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde vielleicht sagen, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, dass mir auch Kommunikation in der Medizin an sich sehr wichtig ist. Also wie schafft man es zum Beispiel als Arzt, dass man den Patienten auch ermuntert, Dinge zu erzählen, die ihn oder sie zum Beispiel belasten? Wie redet man eigentlich mit Patienten richtig?
Da sprichst du von einer goldenen Regel, ja, zum Beispiel.
Ja, da gibt es auch so, genau, da gibt es eine goldene Regel, die wir so im Studium gelernt haben, die besagt, also wenn man einen Patienten am Anfang des Arztgespräches nicht unterbricht, sondern wenn man den erstmal frei erzählen lässt, dann dauert sozusagen diese freie Erzählung eigentlich weniger als 2 Minuten im Mittel. Das heißt, also wir Ärzte haben häufig manchmal Sorgen, ne? Wir haben ja auch eine enge Sprechstunde, enge Taktung. Wenn man jetzt Patienten reden lässt, dann hören die gar nicht mehr auf im Prinzip. Das ist manchmal so ein bisschen Sorge von einigen Kollegen. Das stimmt aber gar nicht. Also da gibt es gute Untersuchungen dazu. Und ich mache das immer so, dass ich am Anfang des Gesprächs eine offene Frage stelle. Was führt sie zu mir oder was kann ich für sie tun? Und den Patienten erstmal wirklich frei erzählen lasse. Vielleicht beginnen die auch erstmal bei was, was gar nicht so relevant ist, aber die kommen dann immer zu dem Punkt, der sie am meisten beschäftigt. Und man kann so viel daraus mitnehmen und so viel daraus lernen, gar nicht nur, welche Beschwerden hat der Patient, sondern auch, was steckt noch dahinter? Also hat er irgendwie bestimmte Ängste, wie einschränkend ist zum Beispiel das Symptom für den Patienten? Und dann kann man das ganz, ganz anders einordnen. Natürlich ist auch wichtig, dass wir sogenannte geschlossene Fragen stellen, also dass wir auch so Sachen fragen wie, wie stark ist der Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10 oder sowas, ist auch sehr wichtig, aber die kommen halt eher am Ende des Gesprächs. Und wofür ich halt plädiere, ist, dass man so eine Art der Kommunikation oder auch eine empathische Kommunikation schon im Studium lernt oder schon im Studium Medizinstudenten vermittelt, weil es leider aktuell in Deutschland so ist, dass das nicht meiner Meinung nach ausreichend passiert. Es wird viel Wert auf Wissen gelegt, also wir lernen Lehrbücher hoch und runter und ganz, ganz viele Fakten. Aber wir lernen sehr wenig, wie man eigentlich gute Gespräche führt oder wie man zielführende Gespräche mit dem Patienten führt. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr unterschätzter Faktor in der Ausbildung.
Und vielleicht auch den holistischen Blick auf den Menschen, auch was Ernährung und Sport anbetrifft, weil das, ich meine, ich habe ja zuletzt recherchiert, das waren, glaube ich, 8 bis 10 Stunden Ernährungswissenschaft im Studium, das ist jetzt, würde ich sagen, ein Tick zu wenig.
Ja, auch Prävention allgemein. Ja. Es gibt, ich glaube, ich hatte sogar einen kleinen Kurs zur Prävention und zu Ernährungstherapie oder auch pflanzenbasierter Therapie zum Beispiel. Aber ich glaube nicht mal, dass es eine Prüfung dazu gab. Und das ist natürlich schon, zeigt einem so ein bisschen den Stellenwert, dass einfach Prävention, Ernährung, Bewegung, das sind ja alles super zentrale Dinge, weil ich bin auch eher dafür, dass man sagt, man muss Krankheiten vorbeugen, bevor sie überhaupt entstehen. Das würde auch schon eine Menge Kosten zum Beispiel in unserem Gesundheitssystem sparen, wenn wir darauf mehr Fokus legen würden. Aber wenn man sich die Ausbildung von Studenten anschaut, dann findet das halt praktisch nicht statt. Und würde ich sehr gerne ändern oder da plädiere ich auch in dem Buch dafür, dass wir da tatsächlich uns in Zukunft mehr Gedanken machen müssen, wie man dieses, du hattest so schön von einem Krankheitssystem gesprochen, ja, wie man das wirklich zu einem Gesundheitssystem umwandeln kann. Also dass Gesundheit und vor allem Prävention viel mehr auch im Fokus steht.
Marlen, wenn du dir vorstellst, dass dein Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und du darfst Quintessenz des Buches mit einem Satz zusammenfassen und drunter schreiben, wie würde dieser Satz lauten?
Ich glaube, ich würde es so sagen, man sollte, wenn man gute Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen möchte, auf sein Bauchgefühl hören und trotzdem den Kopf als klugen, rationalen Begleiter mit dazu nehmen. Und ich würde es sehr gerne schaffen, dass wir als Gesellschaft in Zukunft eine menschliche, aber moderne Form der Medizin ermöglichen können.
Ein schönes Plädoyer für mehr Verständnis, mehr Empathie und mehr Statistikwissen bei den Patienten. Ja. Marlen, hast du ein Buch, das dich in deinem Leben geprägt hat?
Ja, tatsächlich. Es gibt, das ist schon ganz alt, ich weiß gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch zu kaufen gibt. Das heißt Die Kunst des Heilens von Bernard Lohn, heißt, glaube ich, der Schriftsteller. Das war selber ein Arzt, das ist auch ein Nobelpreisträger tatsächlich gewesen. Der hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Und das kann ich wirklich empfehlen. Es heißt Die verlorene Kunst des Heilens, so heißt es.
Worum ging es da?
Und es geht so ein bisschen, ich würde sagen, es ist der Vorläufer zu meinem Buch, weil der Arzt sozusagen, der hat ungefähr so in den 1980er Jahren, glaube ich, praktiziert. Und er hat da schon festgestellt, dass immer mehr Menschlichkeit in der Medizin verloren geht und hat versucht, die Faktoren dafür zu analysieren und auch für so eine menschliche Form der Medizin zu plädieren. Hat noch gar nichts von KI und Technik und Co. gewusst. Aber das fand ich sehr, sehr augenöffnend, weil er zum Beispiel auch ganz viel analysiert hat. Also der hat in den USA gelebt. Wie kommt es überhaupt zu so großen Klagen von Patienten? In den USA ist es ja wirklich ein großes Thema, dass Patienten auch Ärzte sehr häufig verklagen und dadurch ein System entstanden ist, wo man sich die ganze Zeit absichern muss, was das medizinische Arbeiten sehr stark verändert hat. Und das fand ich sehr, sehr augenöffnend und spannend, weil jetzt sind wir irgendwie 40 Jahre später und ich kann einige Aussagen von dem Arzt immer noch unterstreichen. Und es hat sich leider noch nicht so viel verändert, aber ich hoffe, dass es in
traurig,
Zukunft passiert.
Aber leider ja. Die Realität. Marlen, gibt es einen Ratschlag, den du für den besten Ratschlag deines Lebens hältst?
In Bezug auf Medizin?
In Bezug auf das Leben. Da kannst du alles hineininterpretieren, was du möchtest.
Da muss ich drüber nachdenken. Also, ja, also ich glaube, das ist jetzt eher vielleicht der therapeutische Ansatz, aber ich habe mal einen sehr guten Satz gehört von einem befreundeten Psychotherapeuten und der hat gesagt, behandle dich so, wie du es gerne gehabt hättest, dass dich als Kind jemand behandelt hätte. Und da muss man erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Schön. Das hat sehr viel Tiefe, finde ich, der Satz, weil dadurch reflektiert man sehr stark, was für Muster einen in der Kindheit geprägt haben und was man vielleicht jetzt zurückgeben kann an andere Menschen in seinem Umfeld, was man vielleicht in der Kindheit vermisst hat.
Mhm. Toll, freue ich mich, das gehört zu haben. Ich habe mit Hanna Panidis über Kommunikationsregeln in Bezug auf die Behandlung anderer Menschen gesprochen. Und da ging es ja darum, dass du die anderen Menschen nicht so behandeln solltest, wie du dich gerne behandeln lässt, sondern wie die sich behandeln lassen würden. Ja, dass du quasi aus der Perspektive der Empathie das auch greifst und nicht aus der Perspektive der Egozentrik. Ja. Das war auch spannend.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und ich denke da auch immer mal wieder zum Beispiel drüber nach, weil das betrifft jetzt ja nicht nur das innere Kind, was man vielleicht hat. Also zum Beispiel, was mein so ein bisschen auch Schluss aus diesem Satz ist, ist, dass man zum Beispiel auch versuchen sollte, ein bisschen Vorbild für andere zu sein. Egal wie alt man ist. Ja, man hat immer Menschen in seinem Umfeld, wo man sagen könnte, eigentlich bräuchte diese Person vielleicht eine Art Mentor, ja, der einen durch bestimmte, zum Beispiel schwere Zeiten begleitet oder der einem hilft, irgendwie eine Entscheidung zu finden, die richtig ist. Und ich glaube, dass wir alle voneinander lernen können. Und Mentoring heißt ja nicht immer, dass quasi ein älterer, erfahrener Part einen jüngeren Part mentort, sondern das funktioniert auch umgekehrt. Also ich glaube, man kann von jeder Person in seinem Umfeld etwas lernen und man muss nur neugierig und offen sein und das, was man lernen kann, das muss man erkennen.
Mhm. Danke dir auch für diese Botschaft. Vielleicht die abschließende Frage, Marlen, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh, das ist aber keine einfache Frage.
Du, was nachdenken?
Da muss ich, ja, der Sinn des Lebens. Das ist ja für jeden ein bisschen was anderes. Ich bin nicht sehr gläubig oder religiös. Und für mich ist es, glaube ich, dass man das Leben so lebt, dass man am Ende, wenn man irgendwann nicht mehr auf dieser Welt ist, dass man sagen kann, man war stolz auf das Leben und man hat das gemacht, was man machen wollte. Weil ich glaube, dass wir viel zu oft Dinge aufschieben auf später und vergessen, im Moment zu leben. Jetzt vor allem durch die Digitalisierung und durch Social Media noch viel mehr. Und ich glaube, das ist für mich so der Sinn des Lebens, ein erfüllendes Leben zu führen, was man später auch nicht bereut.
Eine sehr, sehr schöne Perspektive aufs Leben. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und sehr, sehr gute Verkaufszahlen und vielleicht einen Bestsellerstatus mit deinem neuen Buch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir für die neuen Erkenntnisse.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.